ohne große Umschweife möchte ich nun gleich zum Schlusspodium überleiten, damit möglichst viel Zeit dann auch für Diskussion und Fragen wirklich auch aus dem Publikum bleibt. Wir gehen dann auch wieder mit diesem Mikrofon rum. Zuerst muss ich gleich Jacques Küng entschuldigen. Der musste sich leider entschuldigen für heute. Er liegt mit einer Grippe im Bett und konnte den Weg von Lausanne nicht nach Bern antreten heute. Wir haben kurzfristig einen Ersatztransfer gemacht und Christian Weber, Studienleiter bei Mission 21, wird an seiner Stelle auf dem Podium sitzen. Ich übergebe das Wort jetzt direkt an Hans Herrmann. Er ist Redaktionsleiter beim Reformiert Punkt in Bern und wird das folgende Podium jetzt leiten.
Ja, besten Dank. Es ist heute bereits sehr viel Gehaltvolles gesagt worden zum Thema Mission. Wir haben auch diskutiert. Ich habe jetzt unterdessen das Gefühl, sehr viel zu wissen und eigentlich fast keine Fragen mehr zu haben, habe jetzt aber doch die Aufgabe, hier Fragen zu stellen und noch einmal ein Gespräch in Gang zu bringen. Ich finde es ganz gut, nach dem Vielfältigen, das wir heute gehört haben, nach dem irgendwie auch etwas Mosaikartigen, diese Erkenntnisse zusammenzuführen und eine Art zusammenfassende Tour d'Horizon zum Schluss jetzt noch zu machen. Ich habe gemerkt, dass sehr viele Leute hier mit dem Thema Mission sehr vertraut sind. Eigentlich sollten wir hier oben ein sehr fachmännisches und fachfrauliches Gespräch führen. Gleichzeitig aber sind hier auch Leute anwesend, die einfach mal gekommen sind, um sich überhaupt über das Thema Mission ins Bild setzen zu lassen. Deshalb versuche ich jetzt irgendwie so ganz unbefangen ein Mittelding zu veranstalten und mal meine zum Teil wohl eher etwas naiven Fragen loszuwerden. Das ist ja eine Journalistenspezialität, dass man meistens mit den dummen, naiven Fragen kommt und dann hofft, dass man irgendwie auf den Kern der Sache stößt. Bevor wir diesen Kern zu finden versuchen, machen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Ich bin von Hannes Lichti bereits vorgestellt worden. Wir beginnen bei Herrn Weber. Ich bitte um Namen und auch kurz um den Bezug zur Missionsarbeit.
Christian Weber, ich bin der Notnagel für den Jacques Küng und hoffe, dass ich was Sinnvolles beitragen kann. Ich arbeite bei Mission 21 im Büro von der Pia Moser seit 4 Jahren, bin gewissermaßen ihr Nachfolger, war vorher mit meiner Familie 6 Jahre im Kongo. Und wie Sie sofort hören, bin ich Ausländer, ursprünglich aus der Gegend von Nürnberg.
Mein Name ist Christoph Schnieder. Und ich komme ganz von der Ökumene her. Ich war Teilnehmer am 3. Weltkongress des Ökumenischen Rates der Kirche in Neu-Delhi und bin von dort zum Besuch zum Leiter des Pfarrseminars in Mangalore gereist und der hat mich gefragt, ob ich sein Nachfolger werden würde. Und das kam für mich völlig überraschend. Und ich habe dann gesagt, ich überlege es mir und habe es in Basel besprochen. Und als sie gehört haben, dass ich ausgebildet bin als Pfarrer und gleichzeitig als Erwachsenenbildner, haben sie gesagt, in dem Fall ist dein Platz in Afrika. Das hat geführt zu 7 Jahren Einsatz in einem Erwachsenenbildungszentrum in Kamerun und gleichzeitig Dienst für die Laienschulung. Und später war ich von 87 bis 97 Afrika-Referent der Basler Mission.
Merci. Wann war das schon wieder, Neu-Delhi?
63.
Ja.
63 ging ich noch zur Schule. Ich bin Pia Moser. Ich war von 2003 bis 2007 in Tansania als sogenannte ökumenische Mitarbeiterin, so habe ich meine Mission auch verstanden, ökumenisch und Mitarbeiterin. Ich habe dort an einem theologischen College Theologie doziert Also als ich nach Tansania kam, war es ein College, als ich ging, war es eine Universität. Ich habe den ganzen Umbau mitgemacht. Und danach war ich in Basel im Büro, das jetzt das deine ist, für kontextuelle Theologie im südlichen Afrika zuständig. Und ich habe dir das Büro überlassen, weil ich nun seit 2010 bei den reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn den Bereich Katechetik leite. Das heißt, die Religionspädagogik begleitet mich durch mein ganzes berufliches Leben.
Danke. Also 63, das war Neu-Delhi. 63 bist du noch zur Schule gegangen. Ja. 63 bin ich zur Welt gekommen. Also das ist eine verbindende Jahrzahl. Ich beginne am Ende des Matthäus-Evangeliums, Matthäi am letzten gewissermaßen. Dort steht, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Tönt ein bisschen militärisch, dieses Wort. Man kann auch sagen, der Missionsauftrag. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die ganze Welt christlich werden soll. Dass alle Menschen für den Heiland gewonnen werden sollen. Meine Frage jetzt, kann man das in der heutigen globalisierten Welt überhaupt noch wollen, so etwas? Ich meine, wir sind vernetzt, wir haben die Welt entdeckt, wir wissen unterdessen längst, dass es auch andere Hochreligionen gibt. Es gibt den Buddhismus, es gibt den Hinduismus, es gibt, ich wage es fast nicht zu sagen, aber es gibt auch den Islam. Und alle diese Hochreligionen hatten auch ihre Glanzzeiten, sind kulturbildend, haben eine hohe Spiritualität. Also kann man das alle Welt zu Christen machen wollen im Sinne der Mission? Oder entziehen wir uns da nicht einfach dem interreligiösen Dialog? Was kann man da sagen? Bitte schön, vielleicht, ja. Herr Schnieder.
Der Missionsbefehl am Schluss des Matthäus-Evangeliums ist sehr aktivistisch. Und es gibt ganz verschiedene Missionsbefehle innerhalb des Neuen Testamentes. Es ist auch gut, wenn man ins Erste Testament schaut, wie dort Sendung vor sich geht. Ich halte daran fest, dass Sendung eine Grundkategorie christlichen Glaubens ist. Darauf möchte ich nie verzichten, darauf darf die Kirche nicht verzichten. Aber wenn wir den Sendungsbefehl nehmen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, wo Jesus sagt, wie mich der Vater geschickt hat, so schicke ich euch, empfanget den Heiligen Geist. Auf den Weg geschickt werden, wie Jesus auf den Weg geschickt worden ist, sieht nicht sehr aktivistisch aus. Es ist ein Weg, sicher durchs Lehren, sicher durchs Heilen, aber vor allem, wenn man die Längen der Evangelien anschaut, vor allem der Weg durchs Leiden. Der Weg ist nicht mehr aktivistisch, sondern ein Unterwegssein mit Jesus, was immer das bedeutet, und da sind wir immer die Lernenden. Insofern möchte ich diesen zweiten Missionsbefehl ins Zentrum stellen, als eine kleine Korrektur, dass Matthäi am letzten nicht so aktivistisch verstanden wird. Es gibt notabene noch andere Missionsbefehle, zum Beispiel innerhalb von Paulus. Lasst euch versöhnen mit Gott und so weiter. Das ist ein weites Feld. Ich halte an der Sendung hundertprozentig fest, aber mit der großen Aufmerksamkeit, worin diese Sendung dann wirklich besteht.
Und inhaltlich, was soll diese Sendung bewirken? Kannst du etwas dazu?
Also ich möchte gern auf den Referenten und die Referentin von heute Morgen verweisen. Der Referent hat gesagt, Mission ist ein Kommunikationsprozess. Und die Referentin hat gesagt, Preaching Love in Deep Touching Action. Und das fasst es für mich sehr schön zusammen. Die Sendung besteht darin, das für mich darin, das vorzuleben und mit den Menschen zu leben, was mir wichtig ist und dadurch auch ein Beispiel zu sein. Und eben die Deep Touching Action mit der Liebe, die ich für die Menschen habe, ist übrigens auch heute so, wenn ich nicht mehr im Missionsfeld bin. Also die Liebe zu den Menschen ist die Mission oder die Sendung, die mich dazu treibt, das zu tun, was ich tue.
Es würde mich aber doch interessieren, was die Früchte dieser Sendung sein sollen oder können. Sind das neue Brunnen, die man irgendwo gräbt? Ist das eine Missionsschule, dass die Leute lesen und schreiben lernen? Ist das die Suppe, die es gibt, die heute auch sehr schön besungen worden ist? Oder ist es nicht zuletzt eben doch auch der christliche Glaube, der angenommen werden soll? Was gibt es dazu zu sagen, Herr Weber?
Ich gestehe jetzt einfach mal, ich liebe den Missionsbefehl. Obwohl er oft so kritisiert wird, ich finde stark dran, man muss ihn gesamt lesen, glaube ich, dass da drin ist, schon tauft sie und lehrt sie, dass die Lehre schon mit drin ist, also die Bildung, schon das gesamte Paket, und es ist ja eingebettet, es ist irgendwie ein Witz, diese ganze Geschichte. Am Ende, was bleibt vom Wirken Jesu? 11 verängstigte Jünger. Völlig hilflos. Und dann sagt Jesus, kurz noch ein Wort, jetzt gewinnt die Welt. Also, und heißt es noch, einige zweifeln auch. Und dann rahmt er das ein und sagt, erstens, mir ist alle Macht gegeben. Und da denke ich, das ist vielleicht hochaktuell für uns heute, wo man oft so beunruhigt ist. Von Martin Luther habe ich gelernt, er hat jeden Abend sein Gebet begonnen mit dieser Formel, das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist im Grunde das, ich besinne mich drauf, es bin nicht ich, der die Welt auf den Schultern hat, es ist Gott. Und zum Schluss sagt Jesus, ich bin bei euch. Und jetzt da eingepackt und jetzt geht raus ins Risiko, ja, und lade die Leute zum Glauben ein. Das ist für mich nach wie vor das Zentrum, der Glaube an Christus, die Verkündigung, mitten da, wo du jetzt bist, da ist Gott da. Und dann alles andere, Gesundheitsarbeit und Bildung und das gehört alles dazu.
In welchem Maß gehört das dazu? Ist das einfach das gute Beiwerk, um eine gute Basis zu schaffen? Und das Zentrale ist eigentlich die Lehre, der Glaube, den man etablieren will? Oder ist das heute irgendwie ein bisschen ausbalanciert? Also vielleicht 70% Entwicklungshilfe im profanen Sinn und noch 30% Religion? Oder wie ist das ineinander verzahnt? Ich lasse da jetzt einfach nicht locker. Es interessiert mich wirklich, weil man sagt immer, ja, die Missionare, das sind die Leute, die andere Menschen zum christlichen Glauben einladen wollen. Oder man sagt es eigentlich sogar negativer, die andere Menschen zum christlichen Glauben zwingen wollen. Mit allen möglichen Mitteln, vielleicht sogar mit Verführungsmitteln, mit moderner Technologie, mit sauberem Wasser und so weiter. Und als Gegenleistung müssen sie sich dann christlich bekehren. Das sind ja so ihre Meinungen, die vielfach herumschwirren. Und mich würde schon interessieren, wie wichtig ist das Moment des christlichen Glaubens, den man weitergeben möchte?
Ich kann nur für Tansania sprechen, weil ich war da. Ich habe dort für die Moravian Church in Tansania gearbeitet, die Herrnhuter Kirche, und ist auch die Herrnhuter Mission, einer der Trägervereine von Mission 21, den ich letztlich verantwortlich war. Die Herrnhuter Kirche in Tansania sagt, es braucht alles, also es braucht die Sorge um die Seele, das wäre die Verkündigung. Tatsächlich. Es braucht aber auch die Sorge um den Körper, das ist die Gesundheit, und die Sorge um den Geist, das ist die Bildung. Und eines ist ohne das andere nicht zu haben. Wir können nicht einfach nur im Sinn von ausschließlich predigen und schöne Worte verbreiten und möglichst noch zalbaderisch reden und kümmern uns nicht um den Rest, weil die Armut der Menschen in so vielerlei Hinsicht ist dermaßen groß und dermaßen drückend und schreiend, dass wir für den ganzen Menschen sorgen wollen und müssen und in diesem Sinne diesen ominösen Missionsbefehl erfüllen.
Ich möchte auf etwas hinweisen, lieber Herr Herrmann, das ich mehrfach wiederholen werde. Sie fragen nach der Wirksamkeit dessen, was wir tun, was Basel tut, was das Departement Missionär tut. Ich frage nicht so, wir haben Partnerkirchen. Sie sind heute beauftragt. 1957, als die Presbyterian Church in Kamerun, aus der Perpetua Fonki stammt, als die unabhängig wurde, schrieben sie einen Brief nach Basel. Inhalt: Bitte, Basel, nenne deine Leute nicht mehr Missionare. Die Missionare sind jetzt wir. Ich nehme diesen Satz sehr ernst. Sie setzen die Prioritäten und Sie sagen, wer von Basel kommen soll. Und es wird kein Mensch von Basel nach Kamerun in diese Kirche gehen, ohne dass diese Kirche eingeladen hat. Wie diese Kirche dann selbst den Missionsbefehl ausführt, das ist ihre Sache. Aber wenn sie fragt, und das tut sie, bitte schickt einen Arzt. Wenn sie fragt, bitte schickt jemanden in das theologische Seminar, dann versucht Basel darauf zu antworten. Und ganz schön, das liegt jetzt etwa 15, 20 Jahre zurück, haben sie gesagt, jetzt brauchen wir keinen theologischen Lehrer mehr an unserem theologischen Seminar. Aber aus einem Grund wollen wir, dass ihr weiter jemanden schickt. Wir möchten gern ein ökumenisches Seminar sein und wir bitten darum, dass ihr uns helft, denn ihr denkt anders als wir und wir denken anders als ihr. Und dieses Gemeinsame, das ist das ökumenische Geschehen, das wir in unserem Seminar haben möchten. Sie bestimmen, Sie sind Träger der Mission und wir, wenn wir es gut machen, sind Diener, welche in dem Zusammenhang von unserer eigenen Verantwortung aus entscheiden, jawohl, da können wir mitmachen. Es gibt teils Anfragen, denen wir nicht folgen wollen und denen wir sagen, gut, ihr geht euren Weg. Ihr müsst das selbst wissen, da und da machen wir mit, dort und dort machen wir nicht mit. Aber Sie entscheiden.
Darf ich auch noch mal kurz was sagen? Zu dem Verhältnis. Mich interessiert Mission einmal in Bezug auf unsere Arbeit, ist klar, aber ich gestehe Ihnen auch ganz stark in Bezug auf unsere Kinder. Wir haben Kinder im schönsten Alter, in der Pubertät, und die große Frage, was geben wir denen eigentlich mit? Die Zeit läuft ab, bald sind sie draußen. Und wie verhält sich das jetzt zueinander, sozusagen die verschiedenen Gebiete? Sie sollen ein Musikinstrument können am besten und in der Schule halbwegs durchkommen und so weiter, bildungsmäßig, körperlich und so, und jetzt eben auch der Glaube. Und da ist so mein Gefühl, das wäre ja wahnsinnig, wenn ich Ihnen alles mitgebe, aber ausgerechnet sozusagen das Herzstück, ich sage, macht doch, was ihr wollt. Ich will euch da nicht bedrängen. Ganz im Gegenteil, ich will Ihnen irgendwie ein bisschen zeigen, was für mich das Wertvollste ist. So schwierig das ist und so sehr mich das interessiert, wie Sie das machen. Das ist für mich eigentlich die Frage. Wie gelingt es so, was rauskommt, keine Ahnung.
Ja, es ist also von Partnerschaftlichkeit die Rede heute in der Mission, von Augenhöhe, die man zu erzielen versucht. Und doch habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht so einfach ist, wie es vielleicht tönen mag. Vielleicht bewegt man sich da sogar auf einem Minenfeld. Wir sind nach wie vor die Weißen. Wir sind die Industrienationen, wir haben technisches Know-how, wir haben Geld, wir haben Medikamente. Wir werden dann angefordert von den Partnerkirchen, vielleicht schickt uns einen Spezialisten für dies und das, dann kommt dieser Spezialist, nimmt vielleicht irgendwo Quartier und hat dann auch, ich habe schon so Geschichten gehört aus meinem Bekanntenkreis, die haben dann so launig geschrieben, was sie in Afrika alles erleben. Sie haben selbstverständlich afrikanische Haushälterinnen und so, das wirkt auf mich dann sofort wieder ein bisschen kolonial und so. Wie schafft man es, Raum zu schaffen für Eigenständigkeit, wenn man dort unten einen Auftrag hat? Konkret, Pia Moser, wenn du dort unterrichtest, wenn du dort Katechetinnen unterweisest, dann kommst du ja mit deinem Hintergrund, mit deinen Materialien, vermittelst die dort und gleichzeitig musst du ja Raum schaffen für eine afrikanische Spiritualität. Wie geht das vonstatten?
Also ich habe Pfarrerinnen und Pfarrer ausgebildet. Und das stimmt, die Herausforderung bleibt. Ich möchte noch schnell auf die afrikanische Haushälterin zurückkommen. Wir hatten sogar eine KMU. Wir hatten nämlich eine Haushälterin, die haben wir gebraucht, unbedingt, weil so in die Migros geht und eine Büchse Ravioli kaufen, ist nicht. Im besten Fall bekommt man Mehl und Eier und Tomaten, um das selber zu machen. Und wir haben einen Gärtner gehabt, den haben wir zur Hälfte gebraucht. Und wir haben einen Nachtwächter gehabt, den haben wir gar nicht gebraucht. Wir haben aber alle drei angestellt, weil von diesen drei Menschen und letztlich von uns haben ungefähr im Ganzen 30 Leute gelebt. Du hast eine Verantwortung, wenn du da bist, ja. Zu deiner anderen Frage, wie schafft man Raum für Spiritualität? Ich habe erlebt, dass ich mindestens so geprägt worden bin von meiner Zeit in Tansania, wie hoffentlich meine Studierenden ein Stück weit von dem, was ich ihnen erzählt habe. Es war immer ein Austausch und wir haben uns immer gegenseitig auch wieder in Frage gestellt oder Fragen gestellt. Ich erzähle eine ganz kleine Geschichte. Ich wollte mit einer Studentengruppe, ich kann Studentengruppe sagen, weil es waren nur Männer, die Geschichte lesen vom Kampf Jakobs am Jabok und dann mit ihnen diskutieren. Ich habe mir da wunderbare Fragen aufgeschrieben, die ganze Lektion durchstrukturiert, begonnen mit dem Text und dann haben die mich angeschaut mit großen Fragezeichen in den Augen. Die haben den Text nicht verstanden und ich habe ganz lange nicht verstanden, warum sie ihn nicht verstehen. Bis ich gemerkt habe, dass das mit der Hierarchie zu tun hat. Niemand meiner Studentinnen und Studentinnen hätte mir je widersprochen, weil ich ihre Lehrerin war. Ich stand höher in der Hierarchie. Jeder ältere Mensch steht höher in der Hierarchie. Und denen widerspricht man nicht. Also wie kann es kommen, dass da der Jakob Gott widerspricht und sagt, und ich lasse dich nicht, du segnest mich denn? Das ist doch eine Frechheit. Geht doch nicht. Meine ganze schöne Präp blieb liegen und wir haben diskutiert über Verständnis von Hierarchie und was das macht bei Ihnen und bei uns. Und ich sage noch einmal, ich habe mindestens so viel gelernt in dieser Stunde wie Sie.
Und man hat dann eine typisch afrikanische Lösung gefunden auf dieses Problem. Das ist eine Zwickmühle.
Das Dilemma bleibt, aber Sie haben immerhin gemerkt, dass es durchaus auch möglich ist, auch in der Bibel schon so steht, dass man einer höher gestellten Person auch mal widersprechen darf.
Bleiben wir noch schnell bei der Augenhöhe. Wann hat dieser Paradigmenwechsel stattgefunden? Herr Schneider, das können Sie uns sicher sagen.
Ich beantworte es nur für mich selbst, ich verallgemeinere nicht. Aber als ich also angefragt wurde, der sogenannte Direktor des Church Centers in Bamenda zu werden, da habe ich geantwortet der Kirche, ich nehme den Auftrag an unter der Bedingung, dass ich einen kamerunischen Partner habe, der auf Augenhöhe mit mir verkehrt. Und die Kirche ist großzügig auf diese Bitte eingegangen. Sie hat den ersten Generalsekretär dieser Kirche ernannt, dass er mit mir zusammen dieses kirchliche Zentrum leite. Und er war wirklich also mein ganz großartiger Ratgeber, hat mich etliche Male korrigieren müssen. Und ich habe Ja, ich sage am besten den Satz, den meine Frau am Schluss gesagt hat. Ich habe die Zeit sehr glücklich erlebt. Und als wir nach Hause gereist sind, nach 7 Jahren, hat sie gesagt, Christoph, jetzt sind die 7 fetten Jahre vorbei.
Aber dass man Ihnen diesen Wunsch gewährt hat, das war nicht ganz selbstverständlich, wie ich so zwischen den Zeilen höre.
Ich habe zuerst in Basel gefragt und die haben völlig richtig gesagt, die Kirche entscheidet. Und in der Kirche ist meine Bitte sehr auf Verständnis gestoßen. Und ich konnte dann mit Aaron Suss sehr gut zusammenarbeiten. Und auch der zweite Mitarbeiter, das war der genialste Seelsorger, Kameruner, der genialste Seelsorger, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe.
Ja, kommen wir noch etwas zu den Menschen, die hinter dem Missionsgedanken und hinter der Missionsarbeit stecken. Ich habe mich mal mit einem Freund unterhalten, der in einer Freikirche ist. Er hat ein evangelikales Verständnis von Mission. Er hatte mit Missionaren zu tun, die in seine Kirche kamen, um von ihren Erlebnissen zu berichten. Und er hat so ein bisschen den Eindruck erweckt, als würde er diese Menschen fast etwas wie höhere Wesen betrachten. Ich habe ihm dann gesagt, ach geh doch, Missionare, das sind für mich ganz gewöhnliche Menschen auch. Und er hat mich so ein bisschen lang angeguckt und hat gesagt, nein, ich dürfe mich nicht versündigen, Missionare seien ganz besondere Menschen. Natürlich, weil sie das Evangelium in die Welt tragen und so, ist mir schon klar. Aber auf der anderen Seite kann ich mir eben doch vorstellen, dass Missionare vielleicht besondere Menschen sind. Warum sind Missionare besondere Menschen, Herr Christen, Herr Weber, pardon, was denken Sie?
Ich wünschte, es wäre wahr. Ich denke manchmal, da bin ich vielleicht auch nicht ganz im Bilde, wir bräuchten auch wirklich ökumenische Mitarbeitende aus anderen Kirchen hier in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, also mir scheint, in Deutschland gibt es mehr als hier. Für mich ist die Besonderheit einfach, ich denke, wir brauchen solche menschlichen Brücken. Der Bedarf ist, glaube ich, nicht geringer geworden, auch wenn man das oft meint. Leute, die wirklich da mitleben, nicht nur ein paar Wochen oder Monate. Und insofern hätten sie dann was Besonderes beizutragen, einfach das übersetzen zu können.
Sie haben etwas Besonderes beizutragen, aber ich denke, Sie müssen auch aus einem besonderen Holz geschnitzt sein, denke ich irgendwie. Was müssen das für Menschen sein? Abenteuerlustig, besonders altruistisch, extrovertiert? Oder wie muss man sein als guter Missionar oder Missionsmitarbeitender?
Vielleicht nur so viel noch. Ich habe jetzt in der Geschichte der Basler Mission nachgelesen. Sie wissen vielleicht, dass einige Missionsgebiete am Anfang völlig gescheitert sind, Südkaukasus, dann auch Liberia. Und ich habe immer gelesen, Liberia deswegen, weil alle Missionare, die ersten, die dort waren, alle gestorben sind. Jetzt habe ich aber gelesen, es war wohl anders, weil sie sich zerstritten haben. Und das scheint mir ein ganz wichtiger Hinweis. Das ist ein riesiges Thema, wie schafft man das unter zum Teil sehr schwierigen Bedingungen, gut zusammenzuarbeiten. Also das ist für mich fast wie eine Schlüsselqualifikation, dass jemand, wie soll man sagen, konfliktfähig ist.
Konfliktfähigkeit. Pia Moser, hast du an dir Eigenschaften entdeckt, die dich besonders befähigten, deiner Aufgabe nachkommen zu können in Afrika?
Ich war ja zum Glück Öma und nicht Missionarin. Öma ist die Mission 21 interne Abkürzung für ökumenische Mitarbeitende. Besondere Eigenschaft, ich glaube, es braucht wahrscheinlich Neugier. Neugier auf eine andere Kultur, auf andere Menschen, sich darauf einzulassen, dass ganz vieles oder alles fremd ist. Es braucht gute Lehrer, die einem gut darauf vorbereiten. Liebe zu den Menschen, Liebe zu dem, was man da macht. So in diese Richtung, würde ich sagen. Mhm. Aber nicht, also ich hätte jetzt nie die Idee gehabt, ich wäre jetzt irgendein besonderer Mensch. Ich war einfach vielleicht besonders neugierig und ich habe den Afrika-Virus, muss man vielleicht auch sagen.
Ja, von dem spricht man immer. Ich denke, es gibt ihn tatsächlich. Ich war selber nie in Afrika, aber ich höre das immer wieder von allen Leuten. Ja. Und wie werden Leute für die Mission rekrutiert, Herr Schneider?
Das Erste habe ich schon gesagt. Das Erste ist, dass Partnerkirchen, Partnerorganisationen sagen, dort und dort brauchen wir jemanden. Und dann kommt die große Frage, findet man so einen Menschen, nicht wahr? Und das Erste, was man sich sagen muss, ist, es muss kein besonderer Mensch sein, sondern er muss einigermaßen in das Anforderungsprofil hineinpassen, welches vom Partner aufgestellt worden ist. Und ich erzähle jetzt absichtlich ganz kurz eine Story. Ich wurde gerade heute wieder daraufhin angesprochen. Das muss etwa 20 Jahre zurückliegen, dass wieder die Kirche in Kamerun gesagt hat, jetzt wollen wir eine große Druckerei bauen. Das ist eine lange Leidensgeschichte, kurzum. Also schlussendlich sind die Finanzen bewilligt worden, dass man einen Neuanfang macht. Und es wurde eine große Druckerei gebaut und der Druck wurde bereits für den Bau gebraucht, dass das alles richtig passiert. Ja, da hat sich ein Drucker gemeldet, junger Mann und sehr gute Zeugnisse. Und eine der Leumundspersonen, die er selbst angegeben hatte, die hat ihn also nach wirklich allen Noten zerrissen. Es nehme ihn Wunder, weswegen der sich überhaupt für eine solche Aufgabe melde. Da stand ich also. Es war damals so, dass die KEM, die Kooperation Evangelischer Kirchen und Missionen, jeweils das Aufnahmegremium bildete und die prüften die Leute zuerst, dass der Referent dann nicht einfach eilfertig sagt, ja, also der wird jetzt unbedingt gebraucht. Und die haben gesagt, ja, der junge Mann, der ist hochqualifiziert, aber er gehört nicht mehr zur Kirche. Also, erstes, langes Gespräch mit ihm, weswegen er nicht mehr zur Kirche gehört. Und schließlich hat er gesagt, also ich habe nichts gegen die Kirche, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und die Sache interessiert mich. Ich werde wieder Mitglied. Und so wurde er wieder Mitglied. Ich könnte die lange Leidensgeschichte erzählen, ich sage nur, nach 20 Jahren hat er einen Betrieb geleitet, in dem die Kameruner gern mitarbeiten. Es sind jetzt zwischen 40 und 60 Mitarbeitern. Jedes Jahr in der Zeit, wenn die großen Sendungen hinausgehen müssen, sind es 400 Leute, die über kürzere Zeit angestellt werden. Alle Leute im Land haben gesagt, also vor allem unsere meisten Mitarbeiter, die Sache geht bankrott, das geht nicht. Und der Mann hat durchgehalten bis heute und es ist ein Betrieb, wo ein Facharbeiter aus Deutschland hingefahren ist und gesagt hat, ich habe keinen Betrieb in ganz Schwarzafrika außer Südafrika, der so gut geführt ist und so gut funktioniert. Was ich als große christliche Tugend anpreisen möchte, er ist ein genialer Mensch im Leiten der Belegschaft, die haben ihn gern und sind zufrieden. Man könnte in der Schweiz auch suchen. Ich weiß, wir haben Gottlob solche Betriebe, aber das ist nicht überall der Fall und ich würde sagen, das ist ein wichtiges christliches Zeugnis, auch wenn er sicher nicht predigen geht.
Und wie sucht man diese Leute konkret? Hört man sich da etwas im Freundeskreis um oder schaltet man ein Inserat? Wie kommt man da? Ja.
Ausgeschrieben. Die Sache war ausgeschrieben. Er hat sich gemeldet. Es gab keinen anderen Kandidaten. Unsere Löhne sind nicht derart verlockend, dass die Leute gerne kommen.
Aha. Das ist eine interessante Geschichte. Einerseits hat man einen Mann für die Missionsarbeit gewonnen, andererseits hat man ihn evangelisiert gewissermaßen, indem man ihn wieder der eigenen Kirche zuführen konnte. Er hat ja gesagt, ich werde da wieder Kirchenmitglied. Seine Kirchgemeinde wird sich darüber gefreut haben. jetzt meine Frage hat, haben die Missionswerke auch Freude an den Kirchgemeinden? Spürt man da einen ideellen und finanziellen Rückhalt?
Ja, bitte. Ich sage das mal als Ausländer gewissermaßen. Ich bin schwer beeindruckt, als ich in die Schweiz kam, wie stark Mission 21 in den Kirchgemeinden verankert ist. Ganz lange Tradition. Wenn ich irgendwo hinkomme, dann wissen die meistens viel mehr als ich über die Basler Mission oder die anderen Missionen. Das ist ein Riesenreichtum und davon lebt es auch. Also sonst, ich denke, darum geht's. Ich verstehe Mission 21 und die anderen Werke, das müssen Servicestellen sein, die den Kirchgemeinden helfen, missionarisch zu leben und nicht sozusagen Stellvertretendes zu machen.
Ist es tatsächlich so, dass man der Mission 21 so große Sympathien entgegenbringt und den Missionsgedanken überhaupt? Ich habe eher das Gefühl, dass man in den Kirchgemeinden sagt, Mission geht's noch. Also im Sinne von, ja, Mission, das ist ja gut und recht, das war einmal, aber das ist so ein bisschen problembehaftet. Wir versuchen doch lieber eine lebendige Kirchgemeinde vor Ort zu machen und die Mission mal ein bisschen außen vor zu lassen. Ist das nicht eher so?
Für mich ist das Spannende, ich spüre zum Beispiel, wenn Konfirmandengruppen kommen, spüre ich an zwei Stellen, wie Jugendliche gepackt werden von dem Thema. Einmal, dass sie spüren, hier geht es um einen weiten Horizont. Also das interessiert Jugendliche. Wie ist es sonst auf der Welt? Und wenn sie spüren, hier geht es darum, hier kann ich mich persönlich engagieren. Und für Jugendliche ist die ganze Diskussion eigentlich schon weg. Die kennen das schon gar nicht mehr. Für die ist Mission zunächst James Bond. Irgendwie als Geheimagent einen interessanten, gefährlichen Auftrag ausführen. Und das interessiert die.
Und du, Pia, wie erlebst du es?
Ich erlebe es so, dass es auch ein bisschen davon abhängt, in den Kirchgemeinden von Personen. Wenn Leute, die sich engagieren in den Kirchgemeinden, wenn die das Fürs Sacre haben für die Sache, dann ist auch die Kirchgemeinde in der Regel sehr aktiv in dieser Frage. Und wenn nicht, dann eher nicht. Aber die Kirchgemeinden sind lebenswichtig für Mission 21 und überhaupt für die ganze Arbeit, die hier wichtig ist und geleistet wird.
Ja. Ich möchte dazu auch gern noch etwas sagen. Also das Erste, Claudia Bandixen, die heute früh in der Eröffnung gesprochen hat, sie war zuerst Kirchenratspräsidentin, also einfach Präsidentin der Aargauer Kantonalkirche. Und sie setzt sich unglaublich ein, dass wir in gutem Einvernehmen sind von Mission 21 aus mit den verschiedenen Kantonalkirchen und den Gemeinden. Das ist das Erste. Der Wille von Seiten der Mission ist da, diese Beziehungen zu pflegen. Das Zweite, ich habe einen recht großen Bekanntenkreis und da kommt der Satz, Mission geht's noch, sehr häufig. Ich möchte das ja nicht überspielen. Es ist eine Riesenherausforderung, an der Front einigermaßen ehrlich zu kämpfen und zuzugeben, was schiefgegangen ist früher, was schief geht heute. Es geht vieles schief. Aber vom Grundansatz der Sendung, über die wir jetzt gesprochen haben und weitersprechen, ist das Fürs Sacre da, und solange das da ist, glaube ich tatsächlich, dass man sogar in einer Welt, in der in vielen Gemeinden die Bereitschaft nicht so groß ist, auf die Mission einzugehen, dass vielleicht sich doch einiges bewegt.
Ja, das Fürs Sacre allein, das reicht ja noch nicht ganz. Es braucht auch Geld. Woher kommen diese Gelder? Sind das Spenden fast ausschließlich oder sind das Anteile aus den Kirchgemeinden festgelegt? Oder wie funktioniert das? Und funktioniert das? Das ist die Frage. Funktioniert das immer noch gut? vielleicht auch gerade.
Wieder von außen betrachtet, was mich an der Schweiz so beeindruckt, mehr als 50% der Gelder von Mission 21 sind Spenden. Das ist in Deutschland, glaube ich, unvorstellbar.
So wie viel? Sagen Sie das nochmal.
Über 50%.
Ja.
Oh, und hoppla. Das heißt, das ist ein unglaublich starkes Engagement von Einzelpersonen, von Kirchgemeinden, von Kantonalkirchen. Und ich habe jetzt, da bin ich wirklich der falsche Mann, die verschiedenen Prozentzahlen nicht im Kopf. Nur, also ich weiß es im Fall von Bayern, Mission Eine Welt, das sind 70% Kirchensteuermittel. Von daher viel unabhängiger jetzt zunächst mal von der individuellen Spendenbereitschaft. Und es zeigt mir, dass eine ganz starke Unterstützung da ist.
Das ist einigermaßen erstaunlich, finde ich jetzt. Wenn man doch immer wieder hört, dass Mission etwas eigentlich Ungutes sei, dann ist es eben doch erkannt worden, dass Mission wirkt, dass Mission gute Früchte zeitigt, dass Mission auch auf Augenhöhe verkehrt heute. Das zeigt doch irgendwie etwas von einem auch veränderten Bewusstsein bei der Basis, finde ich. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich würde Ihnen jetzt gerne Gelegenheit geben, Ihre Fragen zu stellen. Ja, bitte schön, wir haben hier ein Saalmikrofon. Moment.
Missionsbefehl ergänzen. Es steht in der Bibel auch, dass Jesus gesagt hat, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander übt, wie ich euch geliebt habe. Und ich denke, das ist der Kern der Mission.
Das, besten Dank. Das war ein Statement, keine Frage. Jetzt vielleicht eine Frage.
Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne auf den Untertitel der heutigen Tagung hinweisen. Und der lautet: Eine kirchliche Praxis im Wandel der Zeit. Ich habe jetzt etwas vermisst, was im Referat von Benny Schubert am Anfang angeklungen hat, dass im neuen Missionsdokument vom Ökumenischen Rat von der Mission von den Rändern her gedacht werden sollte. Und ich mache mir eigentlich auch bewusst und spüre das bei uns in Biel, wir haben so viele Afrikaner, vor allem Afrikaner und Afrikanerinnen in Biel. Was tut uns das eigentlich als Kirchen? Wie bewegt uns das? Was heißt das für die Mission, die von den Rändern herkommt? Ich hätte gerne euch am Podium noch etwas herausgefordert, dass ihr auch zu dieser Fragestellung noch Stellung nehmt. Wir sind jetzt ein bisschen so, ja, modern neu angestrichen, die alte moderne Mission etwas neu angestrichen, und die Erfahrungen aus den Einsätzen, das ist sicher sehr wertvoll und wichtig, aber ich hätte gerne zu diesem eben die kirchliche Praxis im Wandel der Zeit noch etwas gehört.
Ja, wem darf ich das Wort geben? Vielleicht. Ja.
Das berührt eine Frage, auf die ich immer noch eine Antwort suche. Ziemlich am Anfang, als ich bei Mission 21 angefangen habe, kam ein kongolesischer Pastor von der Migrationskirche in Basel in mein Büro, hat sich vorgestellt und hat dann gesagt, er träumte von Europa zu evangelisieren und hat den Eindruck, er versteht es nicht. Und was passiert, beunruhigt ihn zutiefst. Er spürt, wie seine Kinder ihm entfremdet werden, wie die zu Europäern werden. Und er findet keinen Zugang. Und deswegen hat er gesagt, komme ich jetzt zu Ihnen, ihr seid doch ein Missionswerk, dass wir das gemeinsam machen. Was könnten wir zusammen tun? Habe ich gesagt, ich bin noch neu hier und so. Können Sie vielleicht, ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit. Aber ich habe ihm immer noch nicht geantwortet. Ich habe den Eindruck, da da kommt was ganz Neues, aber ich bin noch ganz ratlos.
Ja, vielleicht noch Pia Moser und Herr Schnieder. Was macht das mit uns, diese Rückmission?
Also vom Rand in die Mitte verstehe ich ja auch noch anders, dass nämlich nicht mehr wir sind die Subjekte und dort sind die Objekte unserer Liebestätigkeit oder wie immer man das umschreiben will, sondern es sind die Subjekte. Und ich glaube, es hat ein großes Umdenken stattgefunden, dass wir die Menschen im Süden, im Osten, im Westen als Subjekte wahrnehmen. Und schon das, oder, macht sehr viel aus in der Art, wie wir damit umgehen und wie wir auch mit den Leuten umgehen oder sie mit uns, weil es Subjekte sind und nicht Objekte unserer Wohlmildtätigkeit.
Träger der Mission ist die Kirche. Ich frage zurück, was macht die Kirche in Biel mit diesen Gastarbeitern aus Afrika, mit diesen Gastgemeinden aus Afrika? Was macht die Kirche in Bern mit den Gastgemeinden aus Afrika und ich weiß nicht wo, überall her, nicht wahr? Also ich möchte nicht, dass diese Frage zuerst Mission 21 gestellt wird, sondern ich möchte sie zurückgeben und sagen, bitte, hier ist eine Riesenherausforderung und zum Glück haben sich die Chinesen in Basel, soviel ich weiß, etwas organisiert, die Koreaner haben sich etwas organisiert und so weiter und viele von den Afrikanern auch. Aber wie leben wir zusammen? Wie machen wir von diesem Reichtum Gebrauch, nicht wahr? Die Mission 21 kann diese Aufgabe höchstens mit anstoßen, aber ich möchte doch sagen, also die Mission 21, damals Basler Mission, hatte 1970 mehr als 100 Leute im Einsatz in Kamerun. Heute sind es, glaube ich, noch 5 oder 6, die dort sind. Und alle anderen sind in der Schweiz. Die kann man doch anstellen, dass die da mithelfen.
Vielleicht nur noch eine Ergänzung. Ich habe vor ein paar Tagen gehört, in Basel-Land, in einer Gemeinde, die haben einfach mal sich gegenseitig besucht mit einer Migrationskirche, Forward in Faith Ministries. Und die haben jetzt eingerichtet, 4-mal im Jahr kommen die und feiern African Worship in deren Kirche. Mehr oder weniger gemeinsam.
Ja, das bringt ja einerseits Leben, aber es ist auch eine theologische Herausforderung. Ich habe mal mit einer Frau aus Lateinamerika gesprochen, die jetzt hier lebt. Sie kommt irgendwie aus einer evangelischen Kirche dort, sie ist nicht katholisch. Und sie hat mir gesagt, ja, so wie du sprichst, glaubst du ja gar nicht. Bist du eigentlich Christ? Sag mal, bist du Christ? Und das ist eine ganz direkte Frage, der wir uns eigentlich im Umgang mit solchen Kirchen auch zu stellen haben. Das kann ja auch sehr befruchtend sein, finde ich. Das heißt nicht, dass wir irgendwie evangelikal werden müssen, aber dass wir uns doch irgendwie in Frage stellen lassen von den Leuten, die jetzt zu uns kommen als Christen. Ich schaue wieder auf die Uhr. Wir sind schon beinahe am Ende angekommen. Ich möchte die Schlussrunde machen mit der Frage, was haben Sie aus Ihrer Tätigkeit in der Mission im Ausland mit nach Hause genommen? Ich fange vielleicht gleich bei dir an.
Du willst pünktlich aufhören, oder?
Ja, ich habe jetzt mal so 3-4 Minuten Verspätung eingerechnet.
Es ist, also ich habe so einen ungeheuren Reichtum mit nach Hause genommen, dass ich das nicht in knapper Form beantworten kann. Vielleicht einfach, die Welt ist viel farbiger, viel bunter, vielfältiger in jeder Beziehung, als man sich das überhaupt vorstellen kann.
Ich denke gern an all die vielen Freunde, Freundinnen in Kamerun, Ich denke mit Sorge an die Brüder und Schwestern im Südsudan. Ich denke mit Sorge an die Brüder und Schwestern in Nordnigeria. Das sind alles Partnerkirche von Mission 21. Und was ich gewonnen habe, ist auf der einen Seite wirklich eine große Achtung und Liebe vor unseren Mitbrüdern, Mitschwestern in Afrika. Der große Mangel unserer Zeitungen ist, dass sie über alle Skandale der Regierungen, und ich kann da jederzeit noch beliebige dazufügen, dass sie darüber berichten. Aber von dem, was dem Boden nach passiert, auch von den Rändern zur Mitte passiert, in diesen Kirchen und bei diesen Menschen, da hören wir wenig. Und da habe ich ganz viel profitiert und werde das immer wieder sagen. Versucht euer Möglichstes, dass ihr irgendetwas mitbekommt von dem in Romanen oder was es ist oder in direkten Kontakten mit den Afrikanern und woher sie dann immer kommen hier, dass sie darin etwas von diesem Reichtum mitbekommen, der faktisch vorhanden ist. Die Regierungen sind der schwächste Teil in den meisten Ländern Afrikas.
Danke, Herr Weber.
Ich habe mir leider nichts überlegt vorher. Vielleicht nur ein Vorsatz. Ich habe den Eindruck, ich wünschte zu lernen, viel offener und verletzlicher zu sein. Ich wünschte, viel deutlicher und erkennbarer vom Glauben zu sprechen. Und ich wünschte mir, mehr Witze merken zu können, weil ich das Gefühl habe, mit Humor kommt man ziemlich weit.
Sehr schön. Jetzt sind wir genau sehr pünktlich am Ende dieses Podiums angelangt. Für mich ist im Lauf dieses Gesprächs, aber auch im Verlauf der ganzen Tagung eigentlich klar geworden, dass Mission halt doch eine gute Sache ist. Ich war nämlich immer ein wenig ein Skeptiker, aber jetzt bin ich würde mal sagen, bekehrt. Und somit. Und somit gebe ich das Wort wieder an Hannes Liechti zurück. Besten Dank.
Ja, vielen Dank für dieses Podiumsgespräch, allen Teilnehmenden, auch für die Vorbereitung im Vorfeld und die Moderation an Hans Herrmann. Vielen Dank. Wir sind am Ende dieses Tages angelangt. Ich möchte Ihnen allen auch ganz herzlich danken, dass Sie sich mit uns hier heute über den Begriff Mission ausgetauscht und auseinandergesetzt haben. Vielleicht hat Sie die Tagung ja sogar angeregt, diese Diskussion weiter in Ihre Gemeinde, in Ihr Umfeld zu bringen. Vielleicht haben Sie auch neue Anknüpfungspunkte gefunden, wenn das nächste Mal wieder jemand kommt und sagt, Mission, geht's eigentlich noch?